Vielleicht muss der eine oder andere sich gleich ein bisschen bücken. Aber was auf jeden Fall passiert ist, dass Gott für dich heute Morgen etwas vorbereitet hat. Glaubst du das? Kannst du dir das vorstellen, dass Gott, der Schöpfer des Universums, sich Gedanken darüber macht, dass er für jeden von uns nicht nur irgendwelche Gedanken hat, sondern gute Gedanken und sagt, ich weiß, was dieses mein Kind heute braucht. Und darüber möchte ich heute sprechen. Wir machen weiter in unserer Reihe von dem Psalm 23. Ja, wir machen das mal zusammen bis Vers 3. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillem Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Bis hierhin erstmal. So, wir sind schon bei Vers 3. Er erquickt mich und erquickt meine Seele. Also, ich weiß nicht, ob ihr das wusst, es gibt eine rote Liste oder eine Liste für gefährdete Arten, also Pflanzen und Tiere. Es gibt auch so eine Liste für gefährdete deutsche Wörter. Die gibt es wirklich, ja? Und man hat überlegt, ob das Wort erquicken auch dahin gehört. Weil, wenn man fragt, so geht das nämlich, dass man rumfragt, was bedeutet dieses Wort? Und wenn man spürt, dass im allgemeinen Verständnis es kein korrektes Verständnis mehr gibt, dann überlegt man, ob dieses Wort vielleicht sogar irgendwann ganz verschwindet oder auf jeden Fall nicht mehr im Gebrauch und im Duden damit ist. Wie war das mit dem Wort erquicken? So, wenn ich jetzt sage, was ist genau erquicken, da fallen aber doch noch einige Leute, doch einige Synonyme für ein. Und so hat man überlegt, nein, noch kommt es nicht auf diese Liste. Ob es in 20 Jahren immer noch so ist, weiß ich nicht. Aber wenn ich jetzt hier mal in der Runde frage, ich glaube, dass es hier gute Synonyme dafür gibt. Was ist erquicken? Sagt man eine Definition. Erfrischen. Laben. Oh, das ist ein schweres Wort. Laben, ne? Gibt es noch ein paar? Bitte? Belebend, ja. Auftrichten. Durst löschen. Ihr seid gut. Ermutigend. Aufbauend. Merkt ihr was? Erfrischen scheint etwas Positives, Schönes zu sein, oder? Ja? Und es stimmt, also die Dinge, die ihr gesagt habt, das ist unglaublich viele. Aber am deutlichsten kann man das tatsächlich übersetzen mit erfrischen. Ja? Und Erfrischung oder Erquickung ist in Wirklichkeit, und wenn man länger drüber nachdenkt, ist es ja eigentlich ein Zustand, oder? Wenn ich erfrischt bin, ja, dann ist das ein Zustand. Frage, ist das ein schöner Zustand? Ja, ist positiv, oder? Aber vor einer Erfrischung oder einer Erquickung gab es einen anderen Zustand. Beispiel. Wenn du irgendwo bist und sagst, ich bin richtig satt, ja, dann hat es vor diesem Sattsein einen anderen Zustand gegeben. Gut, sehr gut, ist ganz wichtig. Also von einem Zustand wechselt es in einen anderen. Und dazwischen hat man etwas getan. Dazwischen hat man gegessen oder für uns heute Morgen, hier geht es um Erfrischung und Erquickung. Ja. Bevor, so wie der Psalm das hier sagt, meine Seele erfrischt wird, was war denn da vorher für ein Zustand? Oh, jetzt geht's. Versteht ihr? Nochmal, das ist doch ganz wichtig. Wenn ich erfrischt werde, dann habe ich vorher, vor der Erfrischung, ja einen anderen Zustand gehabt. Sollen wir das mal machen? Ich gehe mit euch jetzt mal ein bisschen tiefer ins Wort, damit ihr vielleicht erkennt, Mensch, das kenne ich alles. Das ist bei mir so. Und Gott hat mir eigentlich schon Dinge gezeigt, wow, die gilt es noch mal tiefer zu verstehen. Jeremia 31, 25, da heißt es, denn ich, und damit ist Gott mit gemeint, will die ermattete Seele erquicken und jede schmachtende Seele sättigen. Hier haben wir sofort das Gegenüber, stimmt's? Denn ich will die ermattete Seele, und hier geht es um eine ermattete Seele. Geht nochmal kurz, gehen wir zurück, Psalm 30, wer erquickt die Seele? Wir sind bei dem Psalm, unser guter Hirte, derjenige, der uns weiter folgt. Ja? Also, er erquickt die ermattete Seele und die schmachtende Seele erfrischt und sättigt er auch. Matthäus, kennen wir alle, Matthäus 11, Vers 28, da heißt es doch, kommt her alle zu mir, die ihr, was? Ihr seid super. Die ihr mühselig und beladen seid. Und da geht es aber dann weiter. Ah, danke. Ich will euch erquicken. Wieder vorher, dieser Zustand, ja? Also, das heißt, wenn ich hungrig bin, muss ich tatsächlich irgendwo an so einen Tisch gehen. Oder irgendwo hingehen, wo es Essen gibt. Oder, ja, mindestens am Kühlschrank. Und hier sagt Jesus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich mache es, ich werde, so will ich euch erquicken. Also auch eine ermattete Seele, eine schmachtende Seele, eine mühselige Seele, eine beladene Seele. Halt, stopp, das ist doch etwas, was wir Christen doch gar nicht mehr haben, oder? Ist weg, gibt's nicht mehr. Oh, jetzt kommt Hans aufs Herz. Gibt's nicht mehr, oder? Warum sagt Jesus das hier? Kommt her zu mir. Wir gehen gleich noch tiefer. Die Seele ist ganz wichtig, hat eine Fähigkeit. Die Seele kann nämlich empfinden. Die Seele kann tatsächlich sowas wie wollen, ja, ein Wille zum Ausdruck bringen. Ich will mich entscheiden, diese Krankheit nicht anzunehmen. Was bedeutet das wohl, wenn eine Seele aufbegehrt und sagt, ich will das? Versteht ihr das? Das hat eine ganz schöne Tiefe. Die Seele hat die Fähigkeit, ein ziemlich reiches Innenleben, was wir alle miteinander haben, dieses Innenleben tatsächlich auch sehr in allen Richtungen hin auszuleben, zu entfalten. Die Seele verfügt über wirklich eine Kraft, vor allem dann, wenn sie wirklich mit dem Richtigen und dem Guten und dem Heilsamen und dem Wiederherstellen wirklich gespeist wird. Denn Seele kann eine Kraft entfalten, die so manchen Zustand tatsächlich verändert. Aber wir spüren schon, da heißt es, er muss es aber sein, weil er erquickt und zu ihm sollen wir kommen. Die Seele kann also verschiedene Zustände haben. Die Seele kann aber auch manchmal beladen sein. Das ist eine beladene Situation, wenn du einen schweren Unfall hast, wenn du schlimme Diagnosen bekommst und vielleicht gesagt bekommst, das wird nichts mehr. Das kann und das macht mit jedem. Mit jeder Seele macht das etwas, stimmt's? Oder aber wenn du Dinge denken musst, wo du sagst, am liebsten würde ich sie nicht denken. Ich wäre froh, ich müsste diese Gedanken nicht bei mir haben, sondern sie wären wirklich weg. Und so kann unsere Seele ehrlich viele Zustände haben. Die können voller Mühe sein, die können voller Erschöpfung sein. Und deswegen, Jesus hat das sehr, sehr wohl gewusst. Und er weiß auch, und wir wissen das auch aus dem Wort Gottes, dass es Dinge in unser Leben hineinkommt, die wollen uns niederdrücken. Sie wollen uns seelisch am Boden halten. Aber Gott hat andere Gedanken. Und so kann auch dieser Zustand durch Erfrischung, den wir manchmal empfinden, oder durch Erquickung, tatsächlich in einen, wirklich diesen alten Zustand in einen anderen verwandeln. Gehen wir einmal kurz weiter. Psalmen 42, Vers 6. Da spricht der Psalmbeter, der David, der spricht zu seiner eigenen Seele. Und das kennen wir vielleicht auch. Ich liebe das mit Gabi und ich, wir unterhalten uns manchmal, wie wertvoll das ist, laut zu sprechen, auch manchmal zu der eigenen Seele. Oder aber auch zu wissen, Gott ist da, oder auch die geistliche Welt ist sehr wohl da, laut, da wo ich bin, es zu sagen, was wirklich dran ist. Psalm 42, Vers 6, da heißt es: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Aber jetzt ist es wichtig zu hören, was Gott hier weiter sagt. Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Oh, was ein schweres Wort. Was ist das? Muss das auch auf dieser Indexliste? Ich werde dir noch danken für die Rettung, die von deinem Angesicht kommt. Könnt ihr da mal kurz bleiben? Ist schwer, ne? Es ist nicht so, ist uns nicht so gedanklich geläufig. Macht nichts. Warum? Weil der Geist Gottes einem hilft, mehr und mehr zu verstehen, was Gott wirklich damit sagen möchte. Und hier geht es nicht um eine Übersetzung, denn tatsächlich von ihm selber, von einem Angesicht. Also, es gibt gewisse Dinge, die geht nur von Angesicht zu Angesicht, von Face to Face. Gut aufpassen, manche Sachen gehen nicht per Zoom. Manche Sachen gehen nicht per WhatsApp, sondern von Face to Face. Aber Gott ist größer, dass er manche die Umstände oftmals weiß. Wenn das aber so ist, wenn du betrübt bist, wenn du enttäuscht bist, kennst du das, manchmal enttäuscht sein? Ich bin manchmal von Menschen enttäuscht, sogar von Geschwistern. Aber ich merke auch, dass ich manchmal echt müde bin. Ich bin erschöpft. Und dann spüre ich das. Ich will das manchmal gar nicht laut sagen oder vor Gott sagen. Aber ich sage, weißt du Gott, ich bin niedergeschlagen, ich bin beladen. Aber dann höre ich nochmal neu das Wort, kommt her zu mir. Aber hier sagt uns auch der Psalmist, wenn du betrübt bist, meine Seele, ja, dann hilft es nicht, verständnisvolle Worte oder empathische Diagnosen irgendwie zu kriegen oder so etwas oder irgendwelche anderen Hilfen alleine. Also sie sind schon in sich, also erstmal gut. Aber hier sagt der Psalmist und sagt Gott uns auch heute Morgen nochmal, sondern es gibt etwas, was darüber hinausgeht, das, was wir Menschen tun. Und da heißt es, harre auf Gott und dann such und dann komm vor seinem Angesicht, denn da kommt die Hilfe tatsächlich her. Und sie kommt eben nicht aus der Begegnung mit guten Worten allein, ich sage das ganz mit guten Worten allein, oder mit einer, ach, das wird schon alles wieder gut werden, ist gut, ne? Und manchmal spürt die eigene Seele, das tut schon fast weh, was du jetzt hier sagst. Ja? Denn es ist eine geistliche Kraft, auf Gott zu hoffen, wie wir das im Zeugnis vorhin gehört haben, auf Gott zu hoffen und sagen, aber mein Gott ist nicht hilflos, mein Gott ist wirklich groß. Und wenn ich jetzt auch erschöpft oder beladen oder niedergeschlagen bin, aber ich harre auf Gott. Das ist etwas, was du, ein geistlicher Mensch, kann. Was ich jetzt gerade sage, kann ein Mensch, der mit Jesus nicht lebt, der den Geist Gottes nicht in sich hat, nicht verstehen. Er kann es nicht verstehen, denn es muss geistlich gedeutet und gelebt werden. Fleischlich gesehen würde jemand sagen, was sagst du da? Das ist nicht verständlich, das ist nicht logisch, das macht alles keinen Sinn. Du bist so, du brauchst Therapie, du brauchst das und ich sage dir, du brauchst Gott, du brauchst seine Gegenwart. Wir brauchen seine Gegenwart. Was betrübst du dich, meine Seele, bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, geh zu ihm und dann heißt es, ich werde ihm noch danken für die Rettung. Hört ihr das? Du kannst danken für deine Rettung. Ich danke für meine Rettung, wenn sie jetzt noch nicht vollkommen oder noch nicht ganz da ist. Aber Gott wird mich durch alles hindurchtragen und er wird mich retten. Und ich suche das alles vor seinem Angesicht. Wir finden eine ganz besondere Ausrichtung auch in einer Predigt, die Petrus ganz am Anfang in der Apostelgeschichte gehalten hat. Und ich möchte das mal so kurz erzählen, damit uns so ein Bild vor Auge ist. Jesus gestorben, er hat sich seinen Jüngern gezeigt, ist wieder auferstanden. Dann ist er im Himmel aufgefahren und jetzt war das halt so, dass die Jünger ja, von Jesus ausgesandt waren, das Evangelium zu predigen, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben. Das wirklich das Evangelium, das Reich Gottes voranzubringen. So, und so kamen sie, auch Petrus und Johannes, ich stelle mir das so vor, so zwei Freunde, ja, die verstanden sind nun ja auch lange mit Jesus unterwegs gewesen. Was machen sie? Sie gehen zum Tempel. Das finde ich schon mal gut. Ja? Also sie haben den Tempel und auch das, was da war, nicht verlassen. Ja? Sie haben auch, waren in den Häusern, aber sie sind zu dem Tempel gegangen. Dann sind sie dort am Eingang einem Menschen begegnet, der sitzt da immer. Kennt ihr das? Es gibt auch so Menschen, die sitzen immer in Parkhäusern. Und was machen sie? Wir betteln. Und so einer war das auch. Da war jemand, der hat Almosen gebettelt. Petrus und Johannes, die kommen da vorbei. Und der Lahme, wie er das bei allen macht, hat die angesprochen. Und was er denn immer macht, so wie man das denn so macht, kennt ihr das denn auch? Irgendwie muss man sich irgendwie entscheiden, ne? So wegzugucken oder irgendwas machen. So. Jedenfalls, Petrus und Johannes gucken nicht weg. Die kamen auch nicht, Hosen hatten die nicht, die hatten irgendwie was anderes. Die hatten irgendwie, nichts bei sich anscheinend. Denn wir lesen das im Wort Gottes, Apostelgeschichte 3, Vers 6, da sagt er, sagt Petrus, Silber, kennen wir alle, ne? Und Gold, das habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Puh. Ich finde, das alleine reicht für uns heute Morgen, ist aber noch mehr. Ich möchte das auch sagen. Ich möchte auch so unterwegs sein. Ich habe wohl einen Euro in der Tasche, aber das ist das, was du nicht brauchst oder was dir nicht weiterhilft. Nur so, das erfrischt dich noch nicht mal, das erquickt dich noch nicht mal. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners, steh auf und geh umher. Huh. Was für eine Tiefe und was für eine wunderbare Aussicht, die wir hier haben dürfen und die wir auch auf unser Leben beziehen dürfen. Und dieses Wunder bewirkte dann jedenfalls unter den damals in dem Ort in Jerusalem Lebenden echt sowas wie ein Tumult. Ja? Und dann erklärte Petrus den Zuhörern, ja, der gerade durch die Kraft Gottes diesen Mann da geheilt hat, dass es derjenige ist, der ihm diese Kraft gegeben hat und diese Macht gegeben hat, dass es derjenige ist, der vor kurzem von euch noch ans Kreuz genagelt wurde und den ihr zum Tode verurteilt habt. Also, da habe ich gedacht, Petrus, das ist falsch, was du jetzt gerade machst. Du kriegst jetzt gleich richtig Probleme. Sei doch froh, dass dieser Mann da gerade läuft, lass dich ein bisschen feiern. Und der, was macht der? Der redet zu den Leuten. Jetzt mal ganz ehrlich, hättest du das gemacht? Der sagt ihm das. Ihr habt dafür gesorgt. Petrus, vom Geist Gottes und in der Kraft des Heiligen Geistes spricht er dann, Apostelgeschichte 3. Und da lese ich von 17 bis 20. Und dann sagt er zu denen, die geschrieben haben, ran ans Kreuz, passt mal auf, hier ist richtig Zoff drin. Und nun, ihr Brüder, Brüder ist doch falsch. Oder? Mörder hätte das sagen können, oder? Passt gut auf, hier ist etwas, was ich glaube, was ich musste hier lange stocken, weil ich zutiefst, glaube ich, merkte, dass der Heilige Geist mir etwas sagen will. Und nun, ihr Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch die Obersten. Was macht er da gerade? Hat er die da gerade entschuldigt? Ihr wart in Unwissenheit? Vers 18 geht weiter. Gott aber hat das, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigte, dass nämlich der Christus leiden müsse, auf diese Weise erfüllt. Und jetzt lässt er sich aber nicht. Und jetzt sagt er, und hier liegt ein Schlüssel, hier liegt, das möchte ich nochmal sagen, hier liegt echt ein Riesenschlüssel. Ach, ich habe jetzt hier nur so viele kleine da ist ein, den kann man vielleicht sehen. Hier liegt ein Schlüssel, den du oder den ich wirklich nutzen können und den Jesus dir heute Morgen und mir heute Morgen anbietet. Hier ist Vers 19. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Was sagt er hier? Haben wir gerade darüber gesprochen, dass es etwas gibt, dass man einen Zustand, ja, wenn man erfrischt oder erquickt wird, dass man vorher einen anderen Zustand hatte? Ja, es gibt einen anderen Zustand und der heißt beladen sein. Und zwar auch mit Sünde und mit Schuld, mit falschen Lebensentscheidungen. Und hier sagt er, so tut nun Buße, bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung, und hier haben wir wieder das gleiche Wort, vom Angesicht des Herrn kommen. Ich hoffe, wir wissen alle, was es heißt, vorm Angesicht des Herrn. Das ist etwas sehr Persönliches, das ist was sehr Intimes. Zeiten der Erquickung kommen, und sie kommen tatsächlich vom Angesicht des Herrn, aus seiner Gegenwart. Wie heißt es nochmal? Der Herr erquickt meine Seele. Und wie tut er das? Und er sagt, das geht wirklich in der Gegenwart, im Angesicht des Herrn. Dort kommt, Herr, unsere, deine Erfrischung, meine Erquickung. Und er tut es nicht selten. Und deswegen glaube ich auch, dass dieses alleinige heute prophetische Wort dazu da war, dass wir einige Dinge zusammenkehren müssen, die da sind. Und das ist überhaupt nicht schlimm, wenn man merkt, es ist etwas da, was nicht zu meinem Leben gehört. Wir kommen eben nicht so schnell auf die Idee, dass das eine angenehme Erfrischung ist. Aber wenn wir diesen Erfrischungsspender, nämlich Jesus und seine Gegenwart, ja, wenn wir sie erkannt haben, wenn wir sie aufgesucht haben, dann wird es in dieser Gemeinschaft wirklich darum gehen, dass er Dinge, die nicht dahin gehören, dass er sie etwas tilgt, wegbesorgt, dass es sauber und rein ist. Und wisst ihr, was dann passiert wird? Passiert, mit Mal kommt Freiheit rein. Mit Mal kommen die guten Gaben, die Gott bereitet hat, sind mit Mal empfangsfähig. Hier liegt ein wesentlicher Schlüssel, weil wir da nicht so ganz gerne drüber sprechen, weil wir sagen, das ist, Jesus ist ein für alle Mal am Kreuz gestorben. Es ist nichts mehr hinzuzufügen. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber doch fordert uns das Wort Gottes auf, immer wieder hinzuschauen, was ist da. Kann es sein, dass du beladen bist und dass du oder mühevoll bist oder am Boden bist und dass du unbedingt eine Erfrischung brauchst? Und hier sagt uns das Wort Gottes, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Also kehrt um, lasst euch wirklich vom Herrn wirklich das zeigen und die Erfrischung wird kommen. Jede Erfrischung, die in Ursprung in irgendetwas anderem sucht, das reicht nicht. Das reicht nicht aus, das ist nicht tief genug. Die Erfrischung kommt tatsächlich vom Angesicht des Herrn, also aus seiner Gegenwart. Ich weiß, dass ihr alle klug seid. Folgendes: sparsame Gegenwart des Herrn bedeutet sparsame Erfrischung, oder? Ich übertrage das mal für unseren Körper. Ja? Also, wir können ein kleines Eis nehmen und sagen, ja, das war sowas, eine Erfrischung, aber eine sparsame Erfrischung. Was bedeutet es aber, die Nähe Gottes tatsächlich zu suchen und in seiner Gegenwart wirklich erfrischt zu werden und neue Kraft zu bekommen? Das bedeutet doch tatsächlich, dass es auch eine wirklich eine nicht, eine ausreichende, eine für uns wirklich gemachte Erfrischung gibt, die alleine aus der Gegenwart und der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, kommt. Vielleicht spüren wir das sowas, dass die Seele erfrischt werden soll, und das geht manchmal eben nicht nur laut oder sehr betriebsam oder wie auch immer, sondern manchmal ist es so entscheidend, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir tatsächlich in seiner Gegenwart kommen. Sie ist sehr unterschiedlich, aber zur Ruhe zu kommen, bedeutet tatsächlich in der Gegenwart des Herrn zur Ruhe zu kommen. Wisst ihr, was da geschieht? Da hörst du das Wort Gottes. Da hörst du in deinem Geist, was das Wort Gottes sagt. Du fängst an, in der Ruhe Gottes und in der Gegenwart Gottes tatsächlich seine Stimme zu hören. Du kannst auch viel drumherum machen, aber meine Erfahrung auch ist immer wieder neu, ich höre nicht so gut zu, als wenn ich wirklich in einer engen Beziehung zu Gott bin und vor seinem Angesicht bin. Und zur Ruhe kommen, das heißt auch tatsächlich auf das zu hören, was in meinem Inneren und in deinem Inneren, was da wirklich vor sich geht. Da geht was vor, wetten? Da geht was ab. Und manchmal ist es gut und sagt, Gott, das habe ich nicht gewusst. Aber ich bin so froh, dass ich vor dir bin. Ich gebe dir das. Und dann weiß ich, wenn ich dir das gebe, ich weiß jetzt schon, das ist wie alles Schmutz und Dreck. Aber ich werde dir danken. Ich werde nicht aufhören, dir zu danken. Weil ich weiß, wie du das machst. Und du machst es sehr, sehr gut. Zur Ruhe zu kommen heißt auch, um zu erleben, dass ich wirklich von Gott erfrischt werde. Ich möchte wirklich, das können wir jetzt hier nicht machen, wir können jetzt hier keinen Hauskreis machen, so. Aber ich möchte wirklich fragen, kennst du das? Kennst du in der Gegenwart Gottes zu sein und von ihm erfrischt zu werden? Und rauszugehen und zu sagen, ich bin erfrischt. Meine Umstände haben sich nicht geändert. Aber ich vertraue ja meinem Gott. Was soll ich mir die Sorgen vielleicht wieder zurückholen? Ist doch dumm. Ich harre auf meinem Gott. Gott, ich danke dir, dass du mit mir bist. Das Problem ist noch nicht gelöst. Aber ich weiß, dass du mein Problemlöser bist. Und du wirst dich drum kümmern. Du hast gesagt, du bist alle Zeit bei mir. Du gehst nicht weg. In der letzten Sonntag habe ich mit der Predigt geendet. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, das kam aus dem Jeremia, da habe ich den Vers 29, Vers 11 zitiert. Und weil ich ihn so wertvoll finde und ich glaube, dass dieser Vers so enorm viel bedeutet für dein Leben und für mein Leben, wenn wir zur Ruhe kommen und mit Jesus wirklich genau darüber zum Beispiel sprechen, was das bedeutet. Ich lese es nochmal vor. Da sagt Gott zu mir, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Könnt ihr die Kraft des Wortes Gottes spüren, wenn ich das sage und sage, ich danke dir so sehr, dass du ganz andere Gedanken hast, dass du Frieden in meinem Leben, Frieden und nicht Zerstörung und Unheil. Spürt ihr das, was uns von außen immer wieder gesagt werden? Mach dir Sorgen. Schau, was mit all dem, was hier passiert, in der Umgebung, da wo wir leben. Aber er sagt mit, ich habe über euch keinen Gedanken des Unheils, sondern ich habe einen Zukunftsgedanken und Hoffnungsgedanken. Und die Hoffnung und die Zukunft, die möchte ich euch geben. Wisst ihr, das ist so erfrischend, in dem vollen Bewusstsein der vielen Umstände, die da sind, zu sagen, wir sind mit unserem Herrn nicht nur irgendwie unterwegs, sondern was uns prägt, wir wissen, dass wir eine Zukunft haben und dass ich eine Hoffnung habe. Und das sagen wir und sprechen wir uns gegenseitig zu. Psalm 19, Vers 8 drückt das nochmal in einer anderen Weise aus. Da heißt es, dass das Wort Gottes oder das Gesetz des Herrn ist vollkommen. So geht das los. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es gibt nicht so viel Vollkommenes, oder? Aber er ist vollkommen, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise. Versteht ihr, was ich euch versuche gerade anzubeten? Es ist dieses vollkommene Gesetz, das vollkommene Wort des Herrn, es erquickt die Seele. Warum? Weil das Zeugnis des Herrn zuverlässig ist und es macht die Unverständigen weise. Du brauchst Rat, ich auch manchmal. Oder ich hätte fast gesagt täglich. Du brauchst in einer Sache Führung? Ich ja, du auch? Und ich sag dir, Gott, das, was du sagst und was du rätst, das ist vollkommen. Das, was du niedergeschrieben hast und was in meinem Herzen ist, was von dir kommt, das ist vollkommen gut. Und es erfrischt meine Seele. Und ich will, dass das meine Seele wirklich glaubt. Glaube, Seele, was mein Vater, was mein Gott mir gesagt hat. Durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist. Und ich füge hinzu, auch durch die Gemeinschaft, die wir miteinander, geistige Gemeinschaft von Brüdern und Schwestern haben. Ich glaube, dass wir an gestohlene Zeiten der Erquickung leiden. Nochmal, wir leiden an gestohlene Zeiten der Erfrischung. Und wir haben viele Zeiten, wo Nöte und Sorgen uns gegeben werden, aber wir nicht mehr zu der Erquickung und hindurchkommen und sagen, ich weiß, aber ich bin von Gott erfrischt. Ich bin von Gott erfrischt. Meine Seele ist erfrischt. Er erquickt meine Seele. Und wir finden es in seiner Gegenwart. Und ich finde, dass ich das sagen darf, hol dir doch die Zeit wieder zurück. Der Erquickung. Hol sie dir doch wieder zurück. Warum glaubst du, das ist alles schwer? Das stimmt nicht. Also, wenn wir viele Sachen noch bei uns haben, die raus müssen, dann fühlt es sich so an wie schwer. Aber wir können immer wieder zurückkehren zu unserem Gott. Ich möchte mit einem etwas längeren Bibeltext aus dem 2. Korinther 7, Vers 15, möchte ich enden. 2. Korinther 7, 5 bis 13 lese ich. Am liebsten würde ich jetzt so bei jedem halben Satz aufhören und das vertiefen. Aber schreib es dir auf, aber geh da mal durch. Ich sage dir, diese Bibelstelle ist sehr, sehr herausfordernd, weil sie, ich habe nämlich überlegt, die Bibelstelle nicht zu nennen. Sowas aber auch, ne? Und ich habe gesagt, ach komm Gott, ich kann das doch hier Schluss machen, oder? Zeit ist auch gut, Schluss. Seid ihr bereit? Ich zeige euch jetzt den Weg, das kann der Schlüssel sein, damit etwas Neues kommt. Das schreibt 2. Korinther. Denn als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe. Cool, oder? Sondern wir wurden auf alle Art bedrängt. Von Außenkämpfe, von innen Ängste. Hier, wisst ihr, wer hier spricht? Das ist der große Mann, ne? Der Paulus. Was schreibt er da? Ich finde das so gut, dass er Mensch ist und dass er das sagt, weil er nämlich etwas hat, da muss man das nicht ignorieren. Denn wir leben mit einer Kraft von Gott, geführt durch den Heiligen Geist, die das einfach sagen kann, weil es wird noch spannender, es wird noch mehr. Aber okay, ich wollte ja nicht irgendwie bei jedem Satz aufhören. Aber Gott, der die Geringen tröstet, was hat er da gerade gesagt? Hat er von sich selber gesagt, er ist ein Geringer? Er ist gering, versteht ihr das? Aber er weiß, dass er einen neuen Zustand hat, das, weil er ist ein Kind Gottes. Und er weiß, was bleiben wird. Aber Gott, der die Geringen tröstet, er tröstet uns durch die Ankunft des Titus. Also das kann sein, dass irgendwie, dass eine Begegnung, also eine Begegnung Johannes mit dir und mir, dass mich das erfreut, also dich zu sehen, kann passieren. Ist auch schon passiert. Warum? Ich muss aufhören. Und nicht allein durch seine Ankunft, sondern auch durch den Trost, den er bei euch empfangen hatte, als er uns berichtete von eurer Sehnsucht, eurer Klage, eurem Eifer für mich, da freute ich mich noch mehr. Denn wenn ich euch auch durch den Brief betrübt habe, so bereue ich es nicht, wenn ich es auch bereut habe, denn ich sehe, dass euch jener Brief, den er damals geschrieben hat, betrübt hat, wenn auch nur für eine Stunde. Es ist manchmal wichtig, gewisse Stunden zu haben. Nun freue ich mich nicht darüber, dass ihr betrübt wurdet, sondern darüber, dass ihr zu Buße betrübt worden seid. Was für eine Formulierung. Dass ihr zu Buße betrübt worden seid, denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden. Nochmal, denn ihr seid in gottgewollter Weise betrübt worden, sodass ihr von uns keinerlei Schaden genommen habt. Und jetzt geht's weiter. Denn die gottgewollte Betrübnis bewirkt eine Buße zum Heil, die man nicht bereuen muss. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Und das ist etwas, was mir so deutlich wird in dem Angesicht der vielen Umstände, in denen wir heute leben oder leben müssen. Das kann einen fertig machen, das kann einen so niederdrücken, dass man psychisch am Boden bleibt. Aber hier sagt er, nein, diese Betrübnis der Welt wird bewirkt den Tod. Aber von Gott, wenn das bewirkt, eine gottgewollte Buße und sie macht frei und dadurch werden wir heil. Dadurch werden wir gesund, dass diese Heilung bewirkt, dass der Körper wieder das tut, was er tun soll. Denn siehe, wie viel ernstes Bemühen hat dies bei euch bewirkt, dass ihr in Gottgewalt, gottgewollter Weise betrübt worden seid. Dazu Verantwortung, Entrüstung, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in jeder Hinsicht bewiesen, dass ihr in dieser Sache rein seid. Und jetzt kommen zwei ganz wichtige Verse. Denn wenn ich euch also geschrieben habe, so geschah es nicht um dessetwillen, der Unrecht getan hat, auch nicht um dessetwillen, dessen Unrecht geschehen ist. Das muss man echt verdauen. Der hat das nicht geschrieben, um Leute fertig zu machen. Der hat auch nicht das geschrieben für die Leute, die dummes Zeug gemacht haben. Sondern damit unser Eifer für euch zu eurem Glauben offenbar würde, vor dem Angesicht Gottes. Hier schreibt der Paulus tatsächlich, dass es möglich ist, dass Gemeinschaft unter Brüdern und Schwestern, die einem Leib in Einheit leben, den anderen höher achten als sich selbst, sich sorgen darum, dass es dem anderen gut geht, so wie am Anfang er geschrieben hat, das ist durch Titus zu mir gekommen. Denn er hat davon berichtet, dass das, was ich euch geschrieben habe, das hat euch ganz schön durcheinander gewirbelt. Aber ihr habt es erkannt. Und jetzt schreibt Paulus, deswegen sind wir getröstet worden in eurem Trost. Wir haben uns aber noch viel mehr über die Freude des Titus gefreut, denn sein Geist ist von euch allen erquickt worden oder erfrischt worden. Hier müsste man die nächste Predigt dranhängen und sagen, hier geht es um die Erquickung einer Gemeinschaft, die wirklich Leben spendet. Die Gemeinschaft der Glieder an einem Leib erfrischt den Geist. Also, übersetzt, ich mache mal eine andere Auslegung oder eine Aussage, das ist eigentlich, wenn ich in einer Gemeinde bin oder mit Brüdern und Schwestern zusammen bin, geistliche Gemeinschaft habe, dann darf mich das nicht niederdrücken. Wenn doch, dann ist irgendwas faul. Dann macht es Sinn, darüber nachzudenken, mit Jesus darüber zu sprechen, um nicht den anderen anzuklagen. Versteht? Das hat Paulus hier gesagt. Nicht, um den anderen fertig zu machen, sondern deswegen, damit du selber wirklich erkennst, was Gott dadurch tun möchte und es Erquickung kommt. Titus' Geist ist von den Korinthern tatsächlich erfrischt worden. Also wenn du dir den ersten Brief durchliest, meine Güte, hat der Paulus über den, was hat er nicht alles geschrieben. Was für eine Gemeinschaft muss dort Titus erlebt haben? Kein Gesäusel, keine Egomanie, keiner Ich für mich und für mich und mein Leben muss es besonders wichtig sein, sondern wirklich eine tiefe geistliche Gemeinschaft, die herausfordert, die das nicht verschweigt, was nicht in Ordnung ist, sondern die das schafft, versteht ihr das, schafft zu sagen, halt, stopp, ich traue mich jetzt mal, Johannes, ne? Johannes, du hast mich durch das getröstet und hast mir wirklich eine neue Erfrischung gegeben. Aber in unserem gemeinsamen Leben, ich erkenne etwas, Johannes, was ich spüre, das muss ich dir unbedingt zeigen, das muss ich dir sagen, nicht um dich fertig zu machen und nicht damit ich, ne, du musst schon, ne, ich bin ja wer, du bist nur ein kleiner Wurm. Nein, das darf nicht sein, versteht ihr, dass diese Haltung ist schon, die hat Paulus so sehr an den Korinthern kritisiert, sondern hat es so sehr gewollt, dass das eine Erfrischung gibt, dass eine Gemeinschaft tatsächlich erfrischt. Und man sagt, ich habe das da erlebt. Ich bin in dieser Gemeinschaft heil geworden. Kein Gesäusel, keine Egomanie. Nochmal, nicht für mich. Es muss um mein Leben gehen. Ich muss was bekommen. Ich muss es, na, ich entscheide, ob das hier für mich gut ist oder nicht für mich gut ist, sondern ich möchte mich herausfordern lassen und sage, nein, es geht wirklich um die Gemeinde und den Leib, der stark macht. Zeiten der Erfrischung. Er führt uns tatsächlich da hinein und es wird Zeit, Gesundheit, dass die Seele mehr und mehr erquickt wird und erfrischt wird. Wisst ihr, und jetzt möchte ich gerne überleiten zu unserem Abendmahl. Das ist eine wahnsinnige Erquickung. Ich finde, es gibt keine größere. Eine größere Erfrischung als die des Abendmahls. Ich weiß keine. Warum? Weil Jesus es möglich gemacht hat, durch sein Sterben am Kreuz auf Golgatha, dass wir wirklich alles, was wir haben, alles, was wir an Ballast haben, alles, was wir an Krankheit haben, alles, was wir an Not haben, ihm geben können und sagen, danke, jetzt bin ich frei. Ich möchte noch kurz jetzt mache ich das auch, noch ein kleines Mini-Zeugnis, die letzten Sonntag da waren. Ich habe hier letzten Sonntag, bin gekommen, vollgepumpt mit Schmerzmitteln. Könnt ihr euch daran erinnern? Und dann morgens, weil ich dann nicht gefrühstückt habe, konnte ich die Schmerzmittel nicht nehmen, weil wir dann ja natürlich hier gefrühstückt haben. Und dann war das halt so, dass ich das bekannt habe. Ich sage, komisch, das ist jetzt nicht mehr so wie vorher. Ich nehme keine Schmerzmittel und es geht mir besser. Was ist passiert? Wir haben so, ich sag mal, jetzt nicht so ein Gebet gemacht, sondern ganz einfach, ne? Und ich habe zum Schluss das bekannt. Und dann habt ihr mir nochmal die Hände aufgelegt. Und wisst ihr, was geschehen ist? Ihr habt mich gestärkt. Ihr habt mich in meinem inneren Geist gestärkt, daran festzuhalten. Das ist passiert. Und ich habe gestern Abend Gabi bekannt, als wir uns getroffen haben, wir haben uns erst abends wieder gesehen, da habe ich gesagt, hat sie gefragt, Jochen, wie geht's dir? Und ich gesagt, weißt du was, gestern Abend sind die Schmerzen wieder zurückgekommen. Und zwar in einer richtig ekligen Art und Weise. Aber ich habe wirklich null, nichts mehr genommen. Null. Und habe gesagt, Gott, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Ich will nicht, ich halte fest an dem, was du mir zugesagt hast. Und habe mich durch, ich sag mal so, das war jetzt nicht so schön, das war nicht so, ich habe nicht gestrahlt, aber ich habe gesagt, ich vertraue dir mehr, ich harre. Ich hatte die Predigt dafür. Ich harre auf meinen Gott. Ich halte mich an dich fest, Gott. Du bist größer. Und es ist, Halleluja, Gott hilft immer noch. Ich weiß nicht, was der mit meiner Wirbelsäule macht, aber ich weiß, dass er es gut macht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich weiß, dass er es kann. Und ich weiß, dass er es gerne tut. Und er liebt es, dass wenn seine Kinder zu ihm kommen und sagen, Papa, kannst du mir helfen? Natürlich sagt man, Vater. Und er hat es versprochen, es zu tun. Und er wird helfen. Amen. 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 Okay.